Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Johannes Schmiedle.
Der renommierte deutsche Hirnforscher und ärztliche Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm, Manfred Spitzer, hat mit seinem 2012 erschienenen Buch »Digitale Demenz – Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen« für Furore gesorgt, eine heftige Debatte ausgelöst und manch hartes Urteil einstecken müssen. Mit Krawallpsychiater und Sarrazin der Computerkritik wurde er dafür beschimpft.
Wie komme ich denn auf sowas wie digitale Demenz? Habe ich viel Prügel gekriegt für den Titel, ha, 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 der Spitzer, was sagt denn der da, so völliger Quatsch. Es ist total simpel. Und wenn es mit Ihnen mit dem Geist bergab geht, bergab heißt Demenz, heißt Geist, dann nennt man das Demenz, ja? Demenz ist keine Diagnose, sondern bloß eine Beschreibung. Es geht geistig bergab. Da gibt es viele Krankheiten, die machen das Hirn kaputt. Und bei denen wird man dann dement. Bekannteste heißt Alzheimer, gibt aber noch andere. Dutzendweise Krankheiten, die machen das Hirn kaputt.
Manfred Spitzer hat Medizin, Psychologie und Philosophie studiert und wurde 1997 als jüngster Psychiatrieprofessor Deutschlands an die Uniklinik Ulm berufen. Er gründete auch das Transferzentrum für Neurowissenschaft und Lernen. Manfred Spitzer warnt immer wieder vor den Folgen digitaler Medien. Mit seinem jüngsten Buch »Die Smartphone-Epidemie – Gefahren für Gesundheit, Bildung und Gesellschaft« belebte er diese Debatte aufs Neue.
Ein 7-Jähriger macht eine Demo in Hamburg. Die Eltern sollen doch bitte mehr auf die Kinder und weniger auf ihr Smartphone gucken. Ja, wenn 7-Jährige dafür demonstrieren, dann kann ich mich ja entspannt zurücklehnen, ja? Und es passieren dauernd solche Sachen. Achten Sie mal drauf.
Manfred Spitzer ortet hinter Beschwichtigungen in Sachen Handy und Smartphone eine starke Lobby.
Herr Spitzer, da kann man nichts machen. Das ist halt so. Das ist genau das, was die Lobby uns glauben machen will. Jeden Tag Artikel, das Smartphone setzt sich durch, Digitalisierung ist klasse, das Ende der Kreidezeit naht und was Sie alles nicht schon gelesen haben. Ja? Nochmal, man will uns glauben machen, dass das halt jetzt da ist, aber es ist ja nicht da. Nein, wir bezahlen es mit unserem privaten und mit öffentlichen Geldern. Es wird uns nur eingeredet, da kann man nichts machen, das ist so. Weil wenn wir das alle glauben, dann kann man nichts machen und es ist so.
Und da ist noch ein Tipp an die Eltern.
Was Sie Ihrem Kind heute nicht kaufen, müssen Sie ihm nicht ab morgen verbieten. Ganz wichtiger Punkt. Ja, ehrlich. Ja? Und wenn Ihr 14-Jähriger sagt, ich will aber ein Smartphone, dann sagen Sie nein. Ja, warum nicht? Ja, ich weiß es besser als du. Als du 3 warst, wolltest du auch immer Bonbons. Habe ich auch nein gesagt. Und heute hast du noch 10 und bist nicht so dick. Ja, das müssen Sie. Das ist Ihr Job als Eltern. Ja? Danke.
Bleibt letztlich nur die elterliche Selbsthilfe? Eine Mutter hat Professor Spitzer geschrieben, wie sie dem Smartphone-Problem an der Schule ihrer Kinder zu Leibe rückte.
Wir haben nämlich einen kleinen Vertrag aufgesetzt und da steht dann drin, ich, Vater von oder Mutter von, gebe meiner Tochter, meinem Sohn das Smartphone nicht mehr mit in die Schule, wenn dieser Vertrag von allen Eltern der Klasse 7D unterschrieben ist. Vor einer Woche war es soweit und keiner hat mehr seinem Kind das Smartphone mitgegeben. Damit entfiel der Hauptgrund, nämlich die anderen haben es auch alle dabei. Der war dann weg. Herr Spitzer, Sie werden es nicht glauben, vor 2 Tagen kam die ganze Klasse zu mir und hat sich bedankt. Dafür, dass ich das gemacht habe. Denn es macht so viel mehr Spaß, miteinander zu reden, als nur so rumzudatteln. Schüler haben sich alle bedankt bei der Frau, die das gemacht hat.
540 Besucher sind der Einladung der Harder Buchhandlung Klartext zum Vortrag von Professor Manfred Spitzer gefolgt. Die Kulturbühne am Bach in Götzis war bis auf den letzten Platz besetzt. Das Thema Smartphone-Epidemie und die Gefahren für Gesundheit, Bildung und Gesellschaft sind gewissermaßen für alle was. Ein Begleiter für Jung und Alt, ein Aufreger vor allem für Erziehungsberechtigte und Pädagogen. Es geht um das sogenannte, wie Manfred Spitzer es nennt, digitale Endgerät, das uns Tag und Nacht begleitet, auch bis aufs Klo. Für viele Junge wie Alte ist daraus eine unzertrennliche Freundschaft geworden und dann kommt der Hirnforscher aus Ulm und sagt, das Smartphone macht krank. Die Dosis macht das Gift und Gift sei es allemal das Smartphone. Und weniger sei mehr. Jeder Tag ohne digitale Medien sei ein guter Tag. Und siehe da, selbst der Vortragende gibt zu.
Ich habe auch ein Smartphone. Das ist auch mein Computer hier. Und als Wissenschaftler und Mediziner geht's nicht ohne. Also es ist einfach so. Ja. Was aber mir und vielen von uns, bin ich mir ganz sicher, die Arbeit erleichtert, ja, ist nicht unbedingt die beste Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und darum, um das nochmal ganz deutlich am Anfang zu sagen, geht's mir eben heute. Ja, es geht mir darum, was passiert vor allem bei Kindern und Jugendlichen und warum müssen wir uns tatsächlich, und das kommt sicherlich raus und ich hoffe, das kann ich Ihnen auch mitgeben, warum müssen wir uns da um die besser kümmern, weil wir sonst Schäden haben, die, weil sie entwicklungsbedingt sind, irgendwann auch nicht mehr aufhebbar sind. Epidemie klingt ja schon schlimm. Eigentlich ist es sogar noch schlimmer, denn ich hätte das Buch eigentlich Pandemie nennen müssen. Eine Epidemie ist eine Krankheit, die irgendwo ausbricht und wo es mehrere Fälle gibt. Ja? Eine Pandemie ist eine Erkrankung, die greift über Ländergrenzen hinweg, sogar über Kontinente, schlimmstenfalls ergreift die ganze Welt. Die Influenza-Pandemie am Ende des Ersten Weltkriegs wäre ein Beispiel mit 50 Millionen Toten. Mehr als der Erste Weltkrieg. Ja? Eine Krankheit. Zack. Und die Smartphone-Pandemie müsste man eigentlich auch genauso nennen, weil das Smartphone, es gibt heute mehr, als es Menschen auf der Welt gibt. Und es gibt 5 Milliarden Nutzer. Das sind also, das ist so 2/3 der Weltbevölkerung, eher mehr noch. Und es gibt sehr viele gesundheitliche Risiken, die mit dem Smartphone zusammenhängen. Das finden Sie in der entsprechenden medizinischen Fachliteratur. Also Haltungsschäden, glauben Sie mir, ja, dass die Leute ein Smartphone-Daumen haben oder ein Smartphone-Nacken, wenn man so guckt, weil der Halswirbelsäule macht Probleme. Wenn man vor Bildschirmmedien sitzt, sitzt man und sitzen macht Rückenprobleme, das glauben Sie mir. Übergewicht, glauben Sie mir auch. Warum? Weil wer vor dem Bildschirm sich befindet, der bewegt sich weniger und deswegen nimmt er eher zu. Und dieser Zusammenhang ist auch ganz deutlich. Fachkliniken für Übergewicht haben etwa zu 50% mit Computerspielern zu tun, also mit Leuten, die sehr viel Zeit mit digitalen Medien verbringen. Und zum Syndrom gehört auch noch, dass die Leute oft Schulschwänzen. Also Schulschwänzen, Übergewicht und Computersucht, das ist ein Syndrom. Das hat man mittlerweile auch schon als Syndrom so in der Medizin beschrieben. Was Sie vielleicht wundert, ist, dass hier Diabetes und Bluthochdruck steht. Aber auch dazu gibt es mittlerweile gute Literatur. Und vielleicht wird Sie Kurzsichtigkeit noch mehr wundern. Ich fange deswegen einfach mal mit Kurzsichtigkeit an. Ja? Hier sitzen zwei kleine Knirpse mit ihrem digitalen Endgerät und achten Sie darauf, die haben beide eine Brille und das ist kein Zufall. Und nun hat man früher gedacht, naja, das Auge wächst halt, wenn das Kind geboren ist und dann wächst es und irgendwann hört es auf und meistens passt es. Heute wissen wir, es ist viel toller. Das kindliche Auge wächst genauso lang, bis es passt mit den Strahlen und bis es scharf sieht. Und wenn das Auge im Tagesdurchschnitt scharf sieht, dann wird auf der Netzhaut werden Moleküle freigesetzt, die dafür sorgen, dass das Auge aufhört zu wachsen. Also Kinderaugen wachsen genauso lange, bis sie scharf sehen. Das ist wunderbar. Deswegen sind auch die meisten Menschen normalsichtig. Es sei denn, sie gucken dauernd in die Nähe, weil die Strahlen schneiden sich dann weiter hinten. Was macht Ihr Auge? Wird zu lang. Nochmal, das passiert, weil Ihre Augen sich ganz normal entwickeln und die entwickeln sich, Wachstum eben, bis sie scharf sehen. Wenn Sie aber immer in die Nähe gucken, dann werden die zu lang und damit kurzsichtig. Und dann brauchen Sie eben, wenn Sie mal in die Weite gucken, eine Brille. Das weiß man mehr oder weniger seit 1880. Das ist die erste Publikation, die ich kenne, zur Kurzsichtigkeit bei Schülern.
Kurzsichtigkeit bei jungen Menschen macht Probleme. Und das auch in einem Land, aus dem die meisten Smartphones stammen. Südkorea. Die Produktionsfirma heißt Samsung. Der durchschnittliche südkoreanische Jugendliche schaut 5,4 Stunden am Tag auf sein Smartphone. Eine Studie von Augenärzten hat die Kurzsichtigkeit bei Jugendlichen erhoben. 30% in Europa, in China 80 und in Südkorea sind es über 90%.
Das nennt man Pandemie. Ja? Sie haben eine Kurzsichtigkeitspandemie weltweit mittlerweile. Ja? Also China zum Beispiel hat vor wenigen Monaten Smartphones an Schulen verboten. Die Begründung? Naja, wir haben 1,3 Milliarden Chinesen, 80% davon ist eine gute Milliarde. Wenn die alle kurzsichtig sind, ja, dann haben nämlich kurzsichtige Menschen, weil ja der Augapfel nicht mehr so schön rund ist, sondern so ein bisschen deformiert. Deswegen steigt bei Kurzsichtigkeit die Chance, dass man Risiken hat, im Alter zu erblinden. Also die Chance für grüner Star, grauer Star, Makuladegeneration und Netzhautablösung steigt. Das sind vier Ursachen von Erblindung. Jetzt je nachdem, welche Studie Sie nehmen, liegt das im einstelligen Prozentbereich. Manche Studien sagen mehr. Aber nehmen wir mal an, es ist bloß 1%. Ja, aber 1% von 1 Milliarde sind 10 Millionen Blinde. Und da hat die chinesische Regierung gesagt, 10 Millionen Blinde in ein paar Jahrzehnten, das geht nicht. Also verbieten wir das. Mit der explizit auch verbundenen Maßnahme, die Schüler müssen mindestens alle 2 Stunden für 20 Minuten ins Freie. Denn wenn sie ins Freie gucken, dann gucken sie im Hellen. Und das helle Licht und dass sie in die Weite gucken, vermindert, dass das Auge zu lang und damit kurzsichtig wird. Bei uns sagt man, ja, die Schüler, die sollen im Unterricht das Smartphone nicht verwenden. In der Pause ist es nicht so schlimm. Ja, dann machen sie genau das falsch. Denn wenn die Schüler im Unterricht, gucken sie ja auch vor allem auch ihr Buch oder auf ihr Heft. Und wenn sie dann mal Pause haben, dann zücken sie ihr Smartphone raus. Und genau das verhindert dann nicht die Entstehung von Kurzsichtigkeit. Also Sie sehen schon, das ist ein dicker Effekt. Und das ist auch, da kann man nicht sagen, naja, das kann man durch eine Brille korrigieren, das kann man lasern und so weiter. Die Augen sind verbogen. Ja. Und wie kommt das nochmal? Das ist mir auch ganz wichtig. Hier geht es darum, dass eine ganz normale Entwicklung durch das Smartphone gestört wird. Denn das Smartphone ist halt dummerweise nicht nur das digitale Endgerät, was es auf der Welt am meisten gibt, was von allen digitalen Endgeräten, von jedem einzelnen Nutzer am meisten genutzt wird. Es ist auch das Kleinste. Und deswegen halten wir es am nahesten vors Gesicht. Und deswegen gucken wir viel in die Nähe, wenn wir drauf gucken. Und das macht nichts, wenn man mal drauf guckt. Aber bei den Koreanern, die 5,4 Stunden am Tag drauf gucken, da kommt ja dann noch das Tablet, der Laptop, die Playstation, Video und Fernsehen obendrauf. Ja? Und dann guckt man nur noch in die Nähe und dann sind 95% der südkoreanischen Jugendlichen kurzsichtig. Das ist ja so. Vergessen Sie nicht, nach meinem Vortrag Ihr Smartphone wieder einzuschalten. Also hier geht es um die Beeinträchtigung einer normalen Entwicklung. Auch ganz wichtig, richtig hingucken nützt nichts. Ja? Also richtig hingucken kann man nicht. Sobald Sie hingucken, machen Sie es falsch. Und wenn Sie zu viel hingucken, dann haben Sie ein Problem. Das heißt, die Dosis macht das Gift. Das ist wichtig. Was können wir denn machen? Ja, wir können nichts anderes machen, als Kinder und Jugendliche davor schützen. Das können wir. Und die Südkoreaner machen das auch. Wenn Sie in Südkorea, das ist das einzige Land der Welt, wo es das schon gibt. Die hatten nämlich nochmal über 90% Kurzsichtigkeit und über 30% Smartphone-Sucht. Und deswegen haben die Gesetze gemacht, schon vor ein paar Jahren, dass wenn sie noch nicht erwachsen sind und kaufen ein Smartphone oder kriegen eins, dann muss da per Gesetz Software drauf, die den Zugang zu Pornografie und harter Gewalt sperrt. Die misst, wie viel das Smartphone pro Tag genutzt wird. Und wenn es einen bestimmten Wert überschreitet, kriegen die Eltern eine automatische Benachrichtigung. Kümmert euch besser um euer Kind. Das guckt zu viel am Smartphone. Automatisch. Und der Zugang zu Spieleservern wird ab Mitternacht abgebrochen. Sie können nicht die Nacht durch World of Warcraft spielen. Das geht in Deutschland und das geht überall auf der Welt. Nur in Südkorea nicht. Ja. Was gut ist, denn da schlafen die wenigstens ab Mitternacht bis morgens um 8 oder 6.
Der Hirnforscher Manfred Spitzer beobachtet die Entwicklung der Sehkraft der Augen und die Entwicklung des Gehirns eines sich normal entwickelnden erwachsenen Menschen. Man könne dem Gehirn natürlich schaden, etwa durch zu viel Alkohol oder wenn man als über 50-Jähriger nur noch fernsieht. Da seien Übergewicht und Demenzgefahr die Folge. Will sagen, wir haben zivilisatorische Probleme, auch bei Erwachsenen. Bei den Jüngeren zeigt das Leben mit dem Smartphone damit einhergehende Gesundheitsprobleme. Probleme, etwa Schlafstörungen.
Was ist das Problem? In unseren Augen sitzen nicht nur 3 Rezeptoren für Rot, Grün und Blau, mit denen wir sehen. Da sitzt noch ein Rezeptor, ein 4. und der ist auf Blaulicht empfindlich, aber mit dem sehen wir nicht. Dessen Output geht aber zur inneren Uhr und sagt der, du, es ist Tag. Und wenn die gerade schon Dunkelheit gemeldet hat, die innere Uhr, oder die Augen schon Dunkelheit gemeldet haben, und dann kommt wieder Blaulicht, dann wird zum Beispiel die Freisetzung des Schlafhormons Melatonin sofort unterbrochen. Wer also abends nochmal auf seinen Bildschirm guckt, der macht seine Schlafhormonsekretion kaputt und schläft schlechter. nachgewiesen, das alles nicht. Alles, was ich sage, das möchte ich auch darauf hinweisen, kann ich mit wissenschaftlichen Untersuchungen belegen. Das muss so sein, wenn man Wissenschaftler und Arzt ist. Da macht man nicht, denkt man sich nicht irgendwas aus, man saugt sich auch nicht aus dem Bauch. Nein, man kann es belegen. Und nicht nur mit einer Studie, sondern mit mehreren und mit guten vor allem. Es gibt auch schlechte, aber die zeige ich Ihnen nicht. Was hier rauskommt ist, je mehr Sie Ihr digitales Endgerät am Tag nutzen, vor allem, wie andere Studien gezeigt haben, für den Abend gilt das ganz besonders, desto weniger schlafen Sie in der nachfolgenden Nacht. Der Effekt macht bis zu 2 Stunden aus. Was tun? Zunächst mal, das betrifft tatsächlich jeden. Ja, richtig hingucken nutzt wieder nichts. Ja. Hier macht der Zeitpunkt das Gift. Also wenn es schon dunkel ist, nochmal aufs Smartphone gucken, ist nicht so gut. Ja. Keine bunten Bildschirme vorm Schlafen gehen, können die Eltern sagen. Was man auch noch, also was die Leute, die sich auskennen, wissen, es gibt da auch schon ein technisches, wie sagt man, a technical fix, also eine technische Problemlösung. Die heißt Night Shift und ab iOS 9.3 bei Apple-Usern und bei den Google-Usern gibt's das auch schon. Sie können also abends den Blaulichtanteil Ihres Bildschirms abschalten. Und dann machen Sie nicht mehr Ihre Melatoninsekretion kaputt und haben eine Chance, dass Sie trotz Bildschirmkonsum in der Nacht nicht ganz schlecht schlafen. Das Problem ist, wenn Sie abends um 11 erfahren, dass sich Ihr Facebook-Beziehungsstatus geändert hat, schlafen Sie auch schlecht. Und dafür gibt es keinen Technical Fix. Und gerade weil ja viel Emotionales abgewickelt wird, viel Soziales, ja, deswegen sage ich das und meine es gar nicht so lustig, wie es klingt, dass es dafür überhaupt keine technischen Lösungen gibt, dass einem das auch am Schlaf hindert. Ja? Und das Ganze ist dann doch wieder bei Kindern besonders wichtig. Denn wenn sie weniger schlafen, dann sind sie morgens müde. Und wenn sie lernen sollen in der Schule, dann geht das nicht so gut. Und wenn sie in der nächsten Nacht wieder schlecht schlafen, dann wird das bisschen, weil sie zu müde waren, sowieso nur gelernt haben, in der nächsten Nacht auch schlechter verfestigt. Denn jede Nacht verfestigen Sie das, was Sie am Tag neu gelernt haben. Und beides zusammen, Sie lernen weniger und verfestigen das bisschen auch noch schlechter. Das nennt man Bildungskatastrophe. Ja? Und das Hammer. Jetzt gerade hier. Und es ist wichtig, das zu wissen. Deswegen müssen wir da auch wieder bei Kindern besonders darauf achten, dass sie eben nicht abends zu lange mit dem digitalen Endgerät sind. Eltern am besten einsammeln, ja, so um die Tagesschauzeit oder vorher. Und dann eben gucken, dass es nicht zu viel passiert. Ja. Bluthochdruck gibt es. Es gibt Diabetes gibt es unter anderem nebenbei wegen der Schlafstörung. Wissen wir seit etwa 10 Jahren sind ein Risikofaktor für Diabetes. Und Diabetes ist ein Risikofaktor für Herz- und Kreislaufleiden, auf gut Deutsch für Schlaganfälle und Herzinfarkte. Und das wiederum sind die häufigsten Todesursachen überhaupt. Ja. Wenn Sie ein Experiment machen, das 2015 publiziert, und Sie lassen über 5 Minuten das Smartphone auf dem Tisch und es klingelt nicht. Oder es klingelt, dann können Sie feststellen, dass wenn es klingelt, das ist hier rechts, geht Puls rauf und der Blutdruck geht rauf, systolisch und diastolisch. Jetzt kann man sagen, ja, das ist Experiment, das gilt im wirklichen Leben nicht. Experimente gelten, weil sie im Labor sind, natürlich nicht im wirklichen Leben. Das wirkliche Leben gibt's aber auch. Und eine Schulschwester hat bei 331 14- bis 17-jährigen Kindern einfach mal den Blutdruck gemessen und hat dann gefragt, wie viele Stunden pro Woche seid ihr im Internet? Und da kommt das raus. Einen erhöhten Blutdruck haben bei denjenigen, die 4 Stunden die Woche im Internet sind, so 7-8%, bei denen, die 10 Stunden die Woche im Internet sind, so 12% und bei denen, die 25 Stunden im Internet sind, so etwa 19%. Jetzt können Sie sagen, sind denn schon 19%? Nun, das ist immerhin eine Verdopplung des Risikos für hohen Blutdruck. Nun ist hoher Blutdruck einer der bekanntesten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und die haben Sie mal eben verdoppelt durch das Internet. Und wenn Sie die häufigste Todesursache dann noch verdoppeln, dann ist das richtig, sind es richtig viele Tote, nicht nur so ein paar. Das ist mein Punkt. Und ein weiterer Punkt ist, hier geht es um Kinder und Jugendliche. Wenn Sie, ich bin 60, wenn ich einen hohen Blutdruck bekäme, ab morgen, hab einen niedrigen, wenn ich ab morgen einen hohen hätte, müsste ich mich überhaupt nicht drum kümmern. Warum? Es dauert Jahrzehnte, bis ein hoher Blutdruck einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt macht. Deswegen muss man das so ernst nehmen, weil das sind 14- bis 17-Jährige. Die haben alle 60 Jahre Zeit, die Komplikation vom hohen Blutdruck zu entwickeln. Das heißt, die kriegen sie auch. Ja? Und wenn hier das Risiko vom Herzinfarkt und Schlaganfall verdoppelt ist, ja, dann sind das viele, viele Tote. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht übersehen darf. Ja? Nun bin ich Psychiater. und könnte ja auch mal über mein Fachgebiet sprechen. Und hier sehen Sie die Risiken und Nebenwirkungen digitaler Endgeräte in meinem Fachgebiet. Angst. 2/3 aller Smartphone-User haben vermehrt Ängste. Entweder Ängste, was zu verpassen, oder Ängste, die Verbindung zu, dass sich die Verbindung nicht mehr klappt, dass sie das Smartphone verlieren. Aber vor allem eben, das ist die Party immer da besser, wo man gerade nicht ist, wie man ja ganz schnell sieht. Und deswegen fühlt man sich chronisch eben nicht so gut. Man wird tatsächlich unzufrieden sogar. Ja? Das läuft dann bis hin zur Depression, bis hin dann auch zu weniger Empathie. Ich zeige Ihnen kurz die Datenlage. Große Studie aus den USA. Hat man was gemacht? Man hat geguckt, wann sind die Leute in sozialen Medien unterwegs, Facebook, und wie fühlen die sich? Und da kommt ganz klar raus, wer in Facebook war, ist hinterher depressiver als vorher. Und es ist nicht so, dass die Depressiven in Facebook sind. Nein, sie sind erst in Facebook und dann sind sie depressiv. Große britische Studie hat gezeigt, bei 13-jährigen Mädchen, wenn die mehr als 3 Stunden in Facebook sind, haben sie mit 18 die doppelte Wahrscheinlichkeit, depressiv zu sein. Und Depressionen sind die häufigsten Krankheiten von Mädchen und jungen Frauen. Gehören zumindest dazu. Hier unten kommt noch raus, wenn sie 2 Wochen in Facebook sind, dann sind sie, je mehr sie in Facebook sind, desto unzufriedener mit ihrem Leben. Das kommt auch raus. Also Facebook macht depressiv und unzufrieden. Herr Zuckerberg sagt Ihnen das nicht. Der sagt, wie toll das alles ist. Die Wissenschaft sagt das Gegenteil.
Manfred Spitzer zitiert eine amerikanische Studie, nach der die Selbstmordrate bei jungen Männern in den USA in den letzten 7 Jahren um 30% gestiegen sei und bei den jungen Frauen sich sogar verdoppelt habe. Wie erklärt sich das und was hat es mit dem Smartphone zu tun?
Doppelt so viele Selbstmorde bei jungen Frauen in Amerika. Das ist, weil Selbstmord ist die 2. bis 3. häufigste Todesursache bei jungen Menschen. Auch nicht wenig, das sind tausende Tote. Extra. Dann hat die ist Wissenschaftlerin, noch was gemacht. Sie hat über 500.000 13- bis 18-Jährige untersucht. Und zwar im Hinblick auf das Vorhandensein von Suizidalität. Ich bin Psychiater, für mich ist das Alltag, aber ich erkläre es Ihnen. Es gibt so, das kann man abfragen, da gibt es auch extra Fragebögen, der Kliniker kann das und macht das, wo man rauskriegen kann, wie stark ist jemand, hat jemand die Neigung, sich in der nächsten Zeit das Leben zu nehmen. Das nennt man Suizidalität, diese Neigung. Hat er schon darüber nachgedacht, wie er es macht? Oder hat er den Strick schon in der Schublade? Und. Das kann man alles fragen und daraus kann man ableiten, wie suizidal ist jemand. Und dann hat sie die Leute noch gefragt, ja, und wie viele Stunden seid ihr täglich am Computer? Und da kommt dieser Zusammenhang raus. Je mehr Stunden täglich am Bildschirm, desto suizidaler ist jemand. Also hier, es wurde nicht nur gefunden, nochmal, dass sich die tatsächlich erfolgten Selbstmorde in Amerika innerhalb von 7 Jahren verdoppelt haben. Es wurde auch gefunden, dass je mehr ich Zeit vorm Bildschirm verbringe, desto mehr ich zum Suizid neige. Wenn Sie das zusammenaddieren, dann ist Ihnen klar, worum es hier geht. Um eine verstärkte Nutzung von digitalen Endgeräten. Und was ist das hauptgenutzte digitale Endgerät? Das Smartphone. In den USA nutzt der durchschnittliche 13- bis 18-Jährige digitale Endgeräte für im Durchschnitt 9 Stunden am Tag. 9. Ja, so 3-4 Stunden Smartphone, plus Tablet, plus Laptop, plus Video, plus Fernsehen. Macht 9 Stunden. Ja. In England sind 7 Stunden. Und bei den 8- bis 12-Jährigen sind es in den USA 6 Stunden. In Deutschland sind es bei den 2- bis 4-Jährigen schon bei mehr als 70% von denen mehr als 1/2 Stunde am Tag. Die hängen am Smartphone der Mutter und machen so. Weniger Empathie, wovon rede ich denn da? Ist mir eine ganz wichtige Sache und ich muss ein kleines bisschen ausholen. Wir Menschen können ja viel. Laufen, sprechen, wir haben auch Mitgefühl. Und wir denken immer so, naja, das ist halt menschlich, wir können das halt. Nee, wir werden geboren mit Sprachzentren, aber die können nicht sprechen. Wir müssen sprechen lernen. Wir werden auch mit motorischen Zentren geboren. Die können aber nicht laufen, wir müssen laufen lernen. Wir werden auch mit vielen Gehirnbereichen geboren, das sind mindestens 1 Dutzend, die sind für Sozialverhalten zuständig. Und man weiß auch, welche das sind mittlerweile. Und mit denen werden wir geboren, aber die müssen auch lernen, zum Beispiel Mitgefühl. Mitgefühl haben sie nicht seit ihrer Geburt, nein. Aber sie haben oft genug mit Leuten zu tun gehabt, die haben ihnen erzählt, wie schlecht es ihnen geht. Und dann haben sie noch gesehen, dass die so da saßen, wenig moduliert gesprochen haben, auch ein bisschen tiefer. Vielleicht ist ihnen auch noch Wasser aus den Augen rausgelaufen und die Mimik war entsprechend. Und wenn sie das oft genug erlebt haben, dann wissen sie, wenn jemand mit ihnen redet, wie es dem geht, ohne dass er ihnen das sagt. Weil sie sehen es ihm schon an. Das hört sich banal an, aber das müssen sie lernen. ja, Mimik, Gestik, Haltung, Sprachmelodie, zu interpretieren, wie geht's dem? Und das können Sie nicht lernen, wenn Sie Ihre Sozialkontakte, wie man heute sagt, auf Facebook outsourcen, nämlich über einen Bildschirm abwickeln. Denn Sozialkontakte haben eine wichtige Eigenschaft. Die sind unmittelbar. Ja, ich rede jetzt zu Ihnen, unmittelbar. Da ist keine Glasscheibe dazwischen, schon gar kein Bildschirm. Ja, das ist unmittelbar. Und Medium heißt auf Deutsch das Vermittelnde. Also Medien vermitteln. Die sind eben definitionsgemäß, ist ein Medium nicht Unmittelbarkeit. Aber genau die brauchen Sie, wenn Sie Empathie lernen wollen. Beweis, größte Studie dazu. Das sind einfach die besten Daten, die es gibt auf der Welt. Nicht irgendwelche, die ich mir raussuche, um meine Thesen zu beweisen, und meine Kritiker sagen, nein, es sind die besten. Über 4000 Jugendliche wurden dahingehend angeguckt, wie viel Mediennutzung die haben, und zwar einfach alle Bildschirmmedien aufaddiert. Wie ich das vorhin schon, einfach alles zusammengezählt. Ja? Und dann wird noch geguckt, wie viel Mitgefühl haben die für ihre Freunde und für ihre Eltern. Das kann man auch nachgucken. Und was kam raus? Je mehr Bildschirmmedienkonsum, desto weniger Mitgefühl für Eltern und Freunde. Das muss so sein. Denn sie lernen das ja nicht am Bildschirm. Und je mehr Sozialkontakte sie am Bildschirm haben, desto weniger Mitgefühl entwickeln sie halt, weil sie es schlecht lernen. Wir könnten nebenbei die gleiche Untersuchung machen. Je mehr junge Menschen, also im Kindergartenalter, vor dem Bildschirm sitzen, desto schlechter ist ihre Sprachentwicklung. Das ist auch mehrfach schon gezeigt. Warum? Weil sie vom Bildschirm nicht sprechen lernen. Sie brauchen auch die Unmittelbarkeit des Miteinander, des Interagierens, des Dialogs. Wenn da nur eine Stimme schwätzt, wenn sie schon sprechen können, dann können sie das auch verstehen. Aber sie können nicht sprechen lernen mit Bildschirm. Das ist sehr gut nachgewiesen. Es geht nicht. Ja. Hier ist noch eine schöne Studie, wo man Empathie einfach mal 4 Jahrzehnte lang gemessen hat. Und was kommt raus? Die nimmt ab. Das ist Empathie, die abnimmt. Über von 79 bis 89 gemessen und dann eben von 2005 bis 2009 gemessen. Das war von guten Leuten, die das auch dann eben gut publiziert haben. Tausende von Leuten wurden da untersucht.
Zu diesem Aspekt der Empathie, des Mitgefühls mit anderen Menschen in einer Notlage, erzählt Professor Manfred Spitzer 2 Geschichten, die in Deutschland für Aufregung und Empörung gesorgt und auch den Deutschen Bundestag aktiviert haben.
Da liegt ein 82-jähriger Mann vor dem Geldautomat. Und die ersten 4 steigen über den, heben Geld ab, steigen nochmal über den und der 5. hilft. Der ist dann gestorben, der Mann, am nächsten Tag im Krankenhaus, obwohl der 5. eben geholfen hat, aber kam eben zu spät. Ja, also weniger Empathie geht fast schon nicht mehr. Ja. Noch eine Bild-Zeitungsmeldung, die zeigt, es geht doch noch schlimmer. Da hat ein Motorradfahrer einen Unfall gehabt und ist gestorben auf der Straße, kommt ein Passant vorbei und filmt den und stellt den Film ins Netz. Also er filmt einen, wie er stirbt und stellt den Film ins Netz. Also weniger Empathie geht wirklich nicht. Ja, da ist ein Mensch in seiner schwersten Stunde des Lebens und er wird dabei gefilmt. Die deutsche Regierung hat vor etwa einem Jahr, das kam auch in der Tagesschau, also das war so, ja, einen Gesetzentwurf diskutiert, weil das ist kein Einzelfall. Das passiert dauernd. Und weil es kein Einzelfall ist, gibt es ein Gesetz in Deutschland, soll es eins geben, man filmt keine Sterbenden und stellt das Video nicht ins Internet. Das ist kein Witz. Ja. Und es passiert nicht, weil jetzt jeder mit einem Smartphone und deswegen mit einer Videokamera rumrennt. Videokameras gibt es, also Filmkameras, gefilmt wird seit etwa 100 Jahren. Fotos gibt es schon noch länger. Ja. Nein, das liegt daran, dass wir moralisch offensichtlich schon so verkommen sind, dass früher war es selbstverständlich, dass man Sterbende nicht fotografiert und filmt. Und das ist es heute nicht mehr. Und ich habe ja mit Polizisten gelegentlich zu tun, weil die Patienten in unsere Klinik bringen und wenn man mit denen redet, sagen die, naja, also Balgerei und Raufereien, die gab es schon immer, aber heute treten die auch noch dann hin, wenn der andere sich nicht mehr rührt. Und sie sagen, naja, also Unfälle, wo die Leute anhalten, ein Foto machen und weiterfahren, das kommt ganz oft vor. Ja. Und keiner hilft. Also wir haben ein Problem mit Empathie. Wenn diese Beispiele das nicht verdeutlichen, dann weiß ich nicht, was es verdeutlicht. Ja. Interessanterweise haben es die Jugendlichen begriffen. Das Jugendwort des Jahres 2015 in Deutschland war Smombie, Smartphone-Zombie. Zombie ist ein seelenloser, willenloser Mensch. Da kann man nur sagen, die jungen Leute haben es kapiert. Die haben sogar ein Wort für jemanden, der zum seelenlosen, mitgefühlslosen Menschen geworden ist. Nämlich ein Smombie, ein Smartphone-Zombie. Was haben wir noch? Sucht. Da heißt es dann oft, ach Herr Spitze, das gibt's doch gar nicht. Süchtig ist man nach Kokain, Nikotin, Alkohol oder Amphetamin oder Opium, aber doch nicht nach irgendwas nicht Stofflichem. Kann ich nur sagen, wir haben schon seit Jahren Glücksspielsucht. Und die wird behandelt wie eine Sucht, das ist im Kopf wie eine Sucht, das ist einfach neurobiologisch wie eine Sucht. Und es ist eben eine Sucht. Deswegen nennt man es ja auch mittlerweile so, weil sich das rausgestellt hat. Ja? Und mittlerweile ist die Internet- und Computersucht von der WHO auch anerkannt als Krankheit. Seit letzten Juli 2018 ist das entschieden worden. Ja, die Krankheit gibt's wirklich. Die ist auch schon untersucht. Also nur so als Beispiel, das ist Kokainsucht. Im Scanner, man hat Kokainsüchtige im Entzug in die Röhre gelegt und ihnen dann entweder Kochsalz oder Kokain gespritzt und geguckt, wo Kokain einen Effekt hat. Ja? Und die Antwort ist da, wo es hier bunt ist. Ja? Das ist nicht ihr Kokainsuchtzentrum nebenbei. Warum? Weil wahrscheinlich hier niemand kokainsüchtig ist. Ja? Aber warum rennen Sie mit dem Ding rum? Antwort, es hat ganz viel mit Lernen, Motivation und Neugier zu tun. Das wissen wir mittlerweile. Aber es ist auch das Zentrum für Suchtverhalten. Weil es die Aktivität von dem Ding mit Suchtverhalten tatsächlich in Zusammenhang steht.
Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
Das Smartphone, der Taschencomputer und ständige Begleiter von 5 Milliarden Menschen weltweit, ist heute unser Thema in der Fokussendung von Radio Vorarlberg. Dieses unzertrennliche Verhältnis von Mensch und Smartphone wird einem überall bewusst, auf Flughäfen, in Straßenbahnen, Zügen oder im Park, Kinderwagen, schiebende Mütter. Und auch ihr kleines Kind hat mitunter schon ein Smartphone. Beide, Mutter und Kind, sind intensiv mit ihrem Smartphone beschäftigt. In dieser Form ist das eine Partnerschaft mit Folgen, wie der Hirnforscher erläutert.
225 Mütter mit ihren 6-jährigen Kindern wurden von amerikanischen Psychologen ins Labor eingeladen. Die Aufgabe war jeweils die gleiche, nämlich wir servieren euch ein Mittagessen und filmen euch dabei. Das haben die gemacht. Ja, das ist diese Studie hier, können Sie selber googeln. Also die findet man tatsächlich, 2015 publiziert. Was man dann gemacht hat, ist, man hat Mutter und Kind jeweils 2 Schüsseln hingestellt mit dem gleichen Essen und hat 4 verschiedene sozusagen Zubereitungen, also meinetwegen Bohnen oder Reis oder Nachtisch, Pudding oder irgendwas ihnen gegeben. Und dann hat man die gefilmt. Was sich vorausstellt, ist erstens, etwa 25% der Mütter zücken, während das passiert, ihr Smartphone. Und jetzt kann man gucken, was macht das Smartphone am Miteinander während des Essens. Ja? Da kommt Folgendes raus. Bei allen Speisen, über alle Speisen hinweg, wenn man die Videos wurden von unabhängigen Leuten, von 2 verschiedenen, genau abgeklopft, dahingegen, wie viel reden die miteinander? Wie viel interagieren die nonverbal miteinander? Also man macht ja auch mit Blicke, wirft sich zu und solche Dinge. Ja? Und wie viel Ermunterungen sagt die Mutter? Also jetzt isst doch mal, probier's doch mal oder so. Wie viel sagt die Mutter Ermunterungen zu ihrem Kind? Und wenn die Mutter das Smartphone nutzt, also das Reden nimmt ab, die nichtverbale Kommunikation nimmt ab und die Ermunterung zum Essen nimmt auch ab. Jetzt hat man diese 4 Speisen, die es gab, nicht zufällig ausgewählt, sondern man hat 4 ganz bestimmte Speisen genommen. Unter anderem eine, die ist in Amerika eher selten. Ich kannte sie auch noch nicht. Die Speise heißt Halwa. Und für die, die es nicht wissen, was das ist, es ist eine Süßspeise, die aus dem arabischen Raum kommt. Schmeckt grässlich süß für manche, aber also es ist halt eine Süßspeise aus dem arabischen Raum. Heißt Halwa. Und es war auch so, dass diese 225 Mütter, die meisten kannten das auch nicht. Jetzt gucken Sie was, wenn Sie dann Halwa den Eltern-Kind-Dyaden zum Essen geben, was dann passiert. Dann nimmt die verbale Interaktion so richtig ab, die nonverbale noch wichtiger und die Ermunterung total. Also das passiert das, aber noch viel mehr. Und da sagen die Autoren mit Recht, das ist ja interessant. Wir finden nämlich erstens, dass ein Smartphone beim Essen die Kommunikation stört. Wir finden zweitens, dass ein Smartphone beim Essen vor allem dann die Kommunikation stört, wenn es was zu lernen gäbe und was, worüber man kommunizieren könnte. Ja? Hier ist was Neues, hier passiert was Neues. Ja? Also wenn man Erbsen mampft, dann sagt man halt, komm, iss mal, ne? Oder so. Oder man redet noch ein bisschen mit vollem Mund. Aber wenn man da über was redet oder wenn da was ist, was man nicht kennt, dann geht es so richtig in den Keller, die Kommunikation. Das heißt, wenn es was zu lernen gäbe, dann wird erst recht nicht kommuniziert. Und das ist, wenn man so will, fast noch ein schlimmerer Befund als der andere, dass weniger kommuniziert wird. Denn es wird also erstens weniger kommuniziert und es wird vor allem dann viel weniger kommuniziert, wenn es gerade mal was zu lernen gäbe. Ja? Also es ist doppelt schlecht, wenn man so will. Und das nebenbei wurde in Restaurants nochmal bestätigt durch Beobachtung. Also nicht nur im Labor passiert das, das findet man auch, wenn man in Restaurants guckt und dann die Leute einfach nur beobachtet. Ja? Und das ist eine Studie an 225 Mutter-Kind-Paaren, also richtig viel. Ja, das sind nicht nur so ein paar, wo man sagt, naja, ist halt zufällig so passiert. Nein, wirklich nicht.
Jeder von uns kennt die sogenannte Wischbewegung am Smartphone. Die Erwachsenen tun's und die Kleinsten auch schon. Manfred Spitzer nennt die Oberfläche des Smartphones eigenschaftslos. In Amerika gäbe es schon Kombinationen aus einem Babyklo mit einem iPad-Halter.
Und wie wird das wohl den Müttern verkauft? Nach dem Motto, liebe Eltern, euer Kind ist jetzt ein Jahr und verbringt doch ganz viel Zeit auf dem Töpfchen, weil es mal lernen muss, wie das so geht. Wäre es nicht schön, wenn es in dieser vielen Zeit, die es da auf dem Töpfchen verschwendet, auch noch nebenher was lernen könnte? Und da haben wir die Lösung für dieses Problem, nämlich dieses Babyklo mit iPad-Halter. Die Apps kann man umsonst runterladen, die es da für das iPad dann gibt. Und dann kann man eben in dieser Zeit, wo man sonst ja eben nicht viel macht, auch noch was lernen. Diese Argumentation steckt ja ganz offensichtlich dahinter. Man muss nur wissen, die ist vollkommen falsch. Warum? Weil ein einjähriges Kind davon, dass es über eine eigenschaftslose Oberfläche mit immer der gleichen Handbewegung, völlig unabhängig, was da drauf ist, wischt, lernt gar nichts. Im Gegenteil, das iPad ist ein verarmter Input. Alles, ein Glas kann ich ja wenigstens anfassen und habe deswegen auch noch eine motorische Repräsentation. Aha, das ist ein Glas. Und dann habe ich auch noch, Glas fühlt sich halt so und so an. Und wenn ich Stoff anfasse, fühlt sich's anders an und Holz fühlt sich auch anders an. Und das lerne ich alles. Wenn aber, egal was auf dem Bildschirm ist, ich immer das Gleiche spüre und immer das Gleiche mache, dann lerne ich gar nichts. Und man muss wissen, alle höheren Gehirnzentren haben keinen Kontakt zur Außenwelt. Nur über Sensorik und Motorik. Wer sorgt also dafür, dass die höheren Hirnzentren was zu tun bekommen? Ja, Sensorik und Motorik. Wenn da aber jetzt wirklich nur das ist, also nichts, ja, keine besonderen sensiblen Erfahrungen mit den verschiedenen Objekten und keine besonderen motorischen Möglichkeiten mit den verschiedenen Objekten, immer nur das und immer nur Glas, also letztlich kein Feedback. Ja, dann kann ja weiter oben nichts Tolles passieren, weil der Input nicht da ist. Das ist ganz wichtig. Ja. Deswegen, sie schaden Kindern aktiv, wenn sie Kindern, ich sag mal im Kindergartenalter, in der Grundschule mit Sicherheit auch noch, und gerade im Kindergartenalter, wenn sie denen ein Smartphone oder ein iPad in die Hand drücken. Und das sage ich deswegen so dezidiert, weil es ja schon Bestrebungen gibt, in Kindergärten iPads einzusetzen. Aber nochmal, das ist kriminell, das schadet. Und dann heißt es immer, das macht kreativ. Nein, tut es nicht. Digitale Medien fördern überhaupt nicht die Kreativität. Das ist schon mittlerweile in x Studien nachgewiesen. Aber selbst wenn Sie Studenten nehmen und geben denen eine Aufgabe und dann geben Sie denen entweder Papier und Bleistift oder einen Computer zum Lösen der Aufgabe, dann werden die kreativ mit Papier und Bleistift. Und wenn sie einen Computer kriegen, datteln die drauf rum und spielen, aber werden nicht kreativ. Das kann man an den Lösungen auch zeigen, dass es so ist. Bei Babys können Sie ganz vergessen, Kreativität am iPad oder so. Völlig, das ist Unsinn. Ja. Und Sie merken schon, ich kann Ihnen das nicht ganz emotionsfrei erzählen. Ja? Weil es ist unglaublich, was Ihnen erzählt wird, wie toll es sei. Und nochmal, die Wissenschaft sieht das ganz anders. Also ich sage es mal ganz dramatisch. Ja? Wer im Kindergarten viel wischt, dessen Bildungskarriere endet möglicherweise als Putzfachkraft. Merken Sie sich das. Ja? Jetzt bin ich schon nicht mehr bei der Gesundheit, das haben Sie gemerkt, sondern bin so knapp an der Bildung. Reden wir doch mal ein bisschen genauer darüber. Weniger Aufmerksamkeit, weniger Lernen, weniger Wissen und mehr Demenz. Und das kann ich nachweisen. Das ist ja, denke ich mir ja nicht aus. Ja? Große Studien, das ist eine ganz große aus China, die hat gezeigt, an 7102 Chinesen im Alter von um die 14, je mehr sie Zeit am Smartphone verbringen, desto mehr Aufmerksamkeitsstörungen haben die Leute. Natürlich gibt es auch eine Genetik für Aufmerksamkeitsstörungen. Trotzdem gibt es auch Umwelteinflüsse und zu denen gehören ganz klar digitale Medien. Das zeigt Studie nach Studie nach Studie. Deutsche Kinderärzte haben gefunden, je mehr Kinder im Alter zwischen 6 und 9 mit digitalen Medien zu tun haben, desto eher haben sie eine Aufmerksamkeitsstörung. Studie an 6.000 Kindern, die das nochmal gezeigt hat. Die Studie hat es auch gezeigt. Ja. Man kann auch Experimente machen. Hier zum Beispiel, was passiert, wenn das Smartphone auf dem Tisch liegt und ich arbeite irgendwas am Rechner und dann klingelt das Ding? Im Vergleich dazu, wenn es nicht klingelt. Und weil ich hier am Rechner arbeite, kann ich gucken, was habe ich denn gearbeitet, wie gut war ich und was habe ich mir hinterher gemerkt, das kann man abfragen. Und da kommt raus, die Aufmerksamkeit geht in den Keller, wenn das Smartphone klingelt und das Gedächtnis auch. Also ich bin einfach schlechter geworden mental in meiner Leistungsfähigkeit, wenn das Smartphone klingelt. Das ist schon 10 Jahre her, dass man das weiß. Was man auch gefunden hat, und zwar erst vor etwa einem Jahr, also im November 2017, also 1,5 Jahre ist es jetzt hier. Was passiert eigentlich, wenn das Smartphone auf meinem Schreibtisch liegt und nicht klingelt? Ja, womit vergleichen Sie das dann? Ne? Es liegt also entweder auf Ihrem Schreibtisch oder Sie haben es in Ihrer Aktentasche oder Sie haben es im Nebenzimmer. Und das wurde verglichen. Und was Sie machen ist, Sie machen wieder am Computer eine Arbeit, nämlich entweder bestimmte Denkaufgaben und man guckt, wie gut lösen Sie die, oder Sie machen schlicht und einfach einen IQ-Test. Es gibt so kulturfreie IQ-Tests, Raven's Matrices, wer sich auskennt, die hat man gemacht. Und da können Sie gucken, was hat der für ein IQ?
Jeder von uns kennt die Situation, dass ein Gespräch stockt, weil einem im Augenblick ein Name, eine Bergspitze oder ein bestimmtes Lokal nicht einfällt. Dann gilt der Spruch, schlag nach bei Dr. Google. Mit der Suchfunktion Morbus Google wollen Menschen ihren Gesundheits- und Krankheitszustand erheben. Die Ergebnisse im medizinischen Bereich haben nach Professor Spitzer ihre Tücken. Ohne Vorwissen würden die Menschen auf falsche Fährten gelockt. Je mehr man weiß, umso leichter gehe dementsprechend das Weiterlernen. Spitzer macht es deutlich an seinem mitgebrachten Notebook.
Das unterscheidet uns von Computern. Der Computer hier, der ist heute genauso gut, wie als ich ihn gekauft habe. Ja, habe ihn viel benutzt, hat ihm nichts gebracht. Ja. Was hat so ein Computer? Der hat eine CPU, die rechnet, und der hat eine Festplatte, die speichert. Was haben Sie im Kopf? 100 Milliarden Nervenzellen. Jeder hat 10.000 Verbindungen. Und die reden dauernd miteinander und das merken Sie gerade, wenn Sie wach und denken und wahrnehmen, das passiert da oben alles. Ja? Und dadurch, dass Nervenzellen miteinander reden, das nennt man Informationsverarbeitung im Gehirn, wenn die das machen. Ja? Aber dadurch, dass die das machen, ändern sich die Verbindungen zwischen ihnen. Und das ist der Speicher. Hier oben ist also nicht da das Rechnen und da das Speichern, wie hier, sondern das ganze Ding rechnet und dabei ändert es sich und das ist der Speicher. Und das hat ganz wichtige Konsequenzen. Je mehr Sie das Ding benutzen, desto besser tut's. Ja. Das ist hier nicht so. Und noch mehr. Wer kann besser eine Sprache lernen? Jemand, der nur Deutsch kann oder jemand, der Deutsch und noch 4 Sprachen kann? Jemand, der Deutsch und noch 4 Sprachen kann. Wer kann besser ein Musikinstrument lernen? Einer, der noch keins kann oder einer, der schon 4 kann? Einer, der schon 4 kann. Wer kann besser ein Werkzeug benutzen lernen? Einer, der noch nie Werkzeuge in der Hand gehabt hat oder einer, der eine Werkstatt im Keller hat? Kaufen sich beide ein neues Werkzeug. Wer lernt schneller? Ah ja, der eine Werkstatt im Keller hat. Merken Sie was? Es wird langweilig. Oder haben Sie mal jemanden getroffen, der gesagt hat, du, ich kann 5 Sprachen, also langsam sind meine Sprachzentren voll. Danke, dass Sie lachen. Was haben Sie mit Ihrem Lachen eben gerade angezeigt? Dass Sie das für Blödsinn halten. Klar, stimmt ja auch. Aber was ist denn damit klar? Schauen Sie, es gibt Leute, die können 50 Sprachen, die lernen die 51. in 6 bis 8 Wochen. Und die können ja auch nicht für jede 6 Jahre brauchen, wie jeder für die Muttersprache braucht, dann wären die schon 300, das kommt nicht vor. Ja. Aber was heißt denn das? Das heißt, dass dieses Ding hier zwischen Ihren Ohren, was Sie alle mit sich herumtragen, eine Eigenschaft hat, wenn ich die mal jetzt laut sage, werden Sie sich wundern. Schauen Sie, die Festplatte hier, wenn die zu 50% voll ist, passt noch 50% rein. Und wenn die zu 95% voll ist, dann passt nur noch 5% rein. Und wie ist hier? Je mehr hier schon drin ist, desto mehr passt noch rein. Das haben Sie eben mit Ihrem Lacher bestätigt.
Manfred Spitzer wird nicht müde zu betonen, dass wir Erwachsene die Verantwortung für die körperliche, geistige und seelische Entwicklung der nächsten Generation als unsere wichtigste Aufgabe zur Sicherung unseres Gemeinwohls, unserer Zukunft und unserer Kultur haben. Er verlangt, handeln wir entsprechend. Vor allem dort, wo es um den Einsatz digitaler Medien an Schulen geht. Er verweist auf Studien, etwa eine Untersuchung, in der das Smartphone-Verbot an Londoner Schulen und dessen Auswirkungen auf Schüler untersucht wurde. Herausgekommen sei, dass Digitalisierung an Schulen gute Schüler schwäche und schwache Schüler noch schlechter mache.
Fokus. Wissen auf Höhe der Zeit.
Ein Schlagwort begleitet unsere Bildungslandschaft seit vielen Jahren. Es heißt PISA-Test. Mit ihm sind Schulleistungsuntersuchungen seit dem Jahr 2000 gemeint. Dabei werden alltags- und berufsrelevante Kenntnisse und Fähigkeiten 15-Jähriger gemessen.
Und das ist so ist nochmal eine schöne Studie, die letzte Studie, ich verspreche es. PISA-Daten. Hier hat Mr. PISA selber mal 10 Jahre PISA-Daten aus 50 Ländern. Also Sie kennen ja die PISA-Untersuchung, da guckt man nach Lesefähigkeit, nach Mathematik und nach Naturwissenschaften. Ich zeige Ihnen gleich Daten zu Mathematik. Und zwar alle paar Jahre, seit 20 Jahren mittlerweile. Und der hat mal die Daten von 2003 bis 2012 untersucht, beziehungsweise 2000 bis 2013, also so ein Jahrzehnt. Und hat geguckt, um wie viel haben sich die Schüler in den einzelnen Ländern geändert in ihrem PISA-Ergebnis. Sie wissen, die Finnen waren immer ganz gut, die waren immer PISA-Sieger. Ja. Die Deutschen waren am Anfang ziemlich schlecht, jetzt sind wir so ein bisschen besser. Und also man hat Verschiedenes rausgefunden damit. Aber nochmal, der hat einfach geguckt, wie haben sich die Schüler im Laufe eines Jahrzehnts, wurden die insgesamt besser oder wurden die schlechter? Und dann hat er noch geguckt, wie viel hat dieses Land, der hat ja 50 Länder, 32 OECD-Länder, nochmal 20 Nicht-OECD-Länder gehabt, mit insgesamt Hunderttausenden von 15-jährigen Schülern und deren Leistungen. Und dann hat er noch geguckt, wie viel haben denn die einzelnen Länder pro Kopf Schüler in Computer an Schulen und digitale Infrastruktur investiert. Die Zahlen hat er sich auch besorgt. Ja. Also Sie haben dann so eine Grafik, hier ist keine Verbesserung, keine Verschlechterung, die sind schlechter geworden, die sind besser geworden. Hier hat man weniger Computer gekauft, hier hat man mehr Computer gekauft. Wenn Computer der Bildung was nützen, müssten Sie irgendwie sowas erwarten. Ja? Mehr Computer, besser geworden. Das sollte rauskommen. Und wissen Sie, was rauskam? Das. Nochmal, das sind Daten von Hunderttausenden 15-Jährigen. Aus 50 Ländern, über 10 Jahre erhoben, wo ein klarer negativer, die Korrelation ist etwa 0,5, das ist viel, ein ganz klarer negativer Zusammenhang rauskommt zwischen, wie viel Geld wurde an die Schule gesteckt in Computer und wie haben sich die Schüler in ihren Leistungen verändert. Und nehmen Sie Australien, die haben im Jahr 2008 2,4 Milliarden australische Dollar in Computer an Schulen gesteckt und haben im Jahr 2016, das kam 2015 raus, alles wieder abgeräumt. Warum? Die wurden richtig schlecht. Jede Woche kann man in einer deutschen großen Zeitung lesen, wir hinken so sehr in der Digitalisierung unter so Schulen hinterher. Jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich, Gott sei Dank, wir sind sogar besser geworden ein bisschen. Und jetzt machen wir es ganz gründlich falsch. Ja? Jetzt kriegen wir endlich eine digitale Ausstattung an Schulen und der Bundestag hat am 15.03. endlich den Weg freigemacht, dass jeder so, wie man da hinten sieht, lernen kann. Ich kann Ihnen das wirklich nicht emotionsfrei vortragen. Ja? Also diese Daten, die sind ja alle da. Und nochmal, das Gegenteil gibt's nicht. Ich habe 4 Bücher darüber geschrieben und ich kenne über 2000 Literaturstellen. Ich kenne keine einzige, die was taugt und die gezeigt hätte, dass es andersrum ist. Es gibt Studien, die sind ganz schlecht. Sagen wir mal eine, die ist tatsächlich, die wurde von Münchnern benutzt, um zu zeigen, wie toll Computer sind. Da hat man Folgendes gemacht, man muss es halt lesen. Ich habe es gelesen. Wir haben Schülern am Computer Erdkundeunterricht erteilt. Und wir haben eine Kontrollgruppe und die hat einen Westernfilm geguckt. Und danach haben wir eine Erdkundearbeit geschrieben. Und es kommt halt raus, dass die Western geguckt haben, nicht so gut waren, wie die Erdkunde am Computer gelernt haben. Ergo, Computer sind gut fürs Lernen. Sie merken, die Studie ist nicht richtig dazu geeignet, das zu zeigen. Ja? Aber von dem Schlag gibt es riesig viele Studien. Und wenn Sie die aufaddieren, das haben Münchner gemacht, dann kommt raus, hey, alles toll. Es gibt Studien, die zeigen, mit Kontrollgruppe. Aber Sie merken schon, das taucht gar nichts. Das ist Nonsens. Ja. Und diesen Nonsens, der wurde zum Beispiel in der Schweiz und in Deutschland, das ist Fakt, das kann ich beweisen, dazu benutzt, um die Digitalisierung der Schulen, in der Schweiz heißt das Lehrplan 21, bei uns heißt es Digitalpakt Schulen, umzusetzen. Das ist kein Spaß. Ich habe Ihnen vorhin schon die reichsten Firmen der Welt genannt. Die sind viel reicher als Philip Morris und alle Tabakfirmen der Welt. Ja. Und genau deswegen schaffen die das auch, ständig Informationen zu streuen, die uns so ein bisschen vernebeln. Naja, nichts Genaues weiß man nicht und so weiter. Aber wir wissen verdammt viel. Und wir wissen, wie schlimm es ist. Nämlich genau das, dass wir mehr Fake News haben, Radikalisierung, dass wir schlechtere Bildung und schlechtere Gesundheit haben. Und es kann doch nicht sein, dass wir die Bildung von unseren Kindern und die Gesundheit, und damit, das ist unsere Zukunft, dass wir die den Profitinteressen von einem halben Dutzend amerikanischen Firmen, die auch noch die reichsten der Welt sind, überlassen. Das tun wir gerade. Ja. Das zu tun ist unverantwortlich. Und bitte sagen Sie das weiter, weil es sind ja auch ein paar Österreicher, die nicht hier waren. Und es hat nur Sinn, wenn Sie es alle, ich alleine werde es nicht ändern, aber wenn immer mehr Leute es kapiert haben und es weitersagen und nochmal weitersagen, dann wird sich was ändern. Es ändert sich ja schon viel und es hat sich auch schon viel geändert. Es muss sich noch mehr ändern. Das sind wir unseren Kindern schuldig. Alles andere ist verantwortungslos. Vielen Dank fürs lange Zuhören.
Das Smartphone, das Gift unserer Zeit, Fragezeichen. In der Fokussendung von Radio Vorarlberg brachten wir die Zusammenfassung eines Vortrags, den der Hirnforscher Professor Dr. Manfred Spitzer in der Kulturbühne am Bach in Götzis auf Einladung der Harder Buchhandlung Klartext gehalten hat.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden. Unter vorarlberg.orf.at.
Hier noch der Hinweis auf das jüngste Buch von Manfred Spitzer. Es trägt den Titel Die Smartphone-Epidemie. Gefahren für Gesundheit, Bildung und Gesellschaft. Dieses Buch ist bei Klett-Cotta, Stuttgart erschienen.
Fokus. Wissen auf Höhe der Zeit.
Wir resümieren. Professor Manfred Spitzer setzt nach der Überschrift Das Smartphone, das Gift unserer Zeit, kein Fragezeichen. Für ihn ist das Smartphone die Ursache vieler Übel, wie Vereinzelung, Aufmerksamkeitsstörungen, Schlafstörungen, die Kurzsichtigkeit, der Zerfall der Familie, schlechte Schulleistungen, Übergewicht, Bluthochdruck und auch der Verlust der Beziehung zur Natur, um nur einige zu nennen. Es bleibt also noch viel Stoff für Anfragen und weitere ausführliche Debatten.
Fokus. Nahrung für Geist und Seele.
Wir danken Jörg Giesinger von der Technik der Kulturbühne am Bach in Götzis für die Bewerkstelligung der Aufnahme. Tonmeister war Christoph Holzer, Gestalter Johannes Schmiedle. Wir freuen uns über neu hinzugewonnene Erkenntnisse und wünschen ein entspanntes Wochenende. Machen Sie es gut.